SWR 2 Leben.
An einem grauen Tag im Januar 1943 plant eine jüdische Familie ihre Flucht aus Berlin. Aber als Margot Bentheim die Wohnung der Familie in Berlin-Kreuzberg erreicht, ist diese abgeriegelt. Eine verängstigte Nachbarin verrät ihr, die Gestapo hat ihren Bruder Ralf verhaftet. Ihre Mutter sei zu jüdischen Nachbarn gegangen. Die 21-jährige Margot wartet sicherheitshalber einige Stunden, erst dann geht sie zu ihrer Mutter. So beschreibt sie diesen Weg in ihrer Autobiografie »Versuche dein Leben zu machen«.
Gleich werde ich meine Mutter sehen. Die Frau öffnet mir die Türe. »Wo ist sie?«, frage ich atemlos. »Sie ist gegangen. Ich soll dir etwas ausrichten.« Und dann sagt sie mir, was mir meine Mutter nicht mehr selber sagen kann. »Ich habe mich entschlossen, zur Polizei zu gehen. Ich gehe mit Ralf, wohin auch immer das sein mag, versuche, dein Leben zu machen.«
Diese letzten Worte ihrer Mutter belasten Tochter Margot lange. Denn ihre Mutter wurde ebenfalls wie ihr damals 17-jähriger Bruder in Auschwitz ermordet. Margot blieb allein zurück. Ihr Vater hatte Nazi-Deutschland schon früher verlassen. Nur zwei Gegenstände hinterließ Auguste Bentheim ihrer Tochter Margot. Sie werden ihre Stützen, ihre Glücksbringer.
Das ist das Notizbuch und das die Kette.
Diese Bernsteinkette hatte scheinbar eine besondere Bedeutung für ihre Mutter.
Meine Mutti hatte einen Cousin, der sie heiraten wollte. Und die Familie hat gesagt, man heiratet kein First Cousin wegen Kinderkriegen. Und als sie sich sozusagen getrennt haben, hat er ihr diese Kette geschenkt.
Onkel Walter Hecht war ihre erste große Liebe. Margot Friedländer, geborene Bentheim, ist eine kleine Dame mit strahlenden, wachen Augen. An diesem Samstagnachmittag sitzt die 95-Jährige an einem weiß gedeckten Tisch vor einem großen Blumenstrauß im Feuerwehrhaus des Dorfes Garz, etwa 80 Kilometer nordwestlich von Berlin. Rund 70 Menschen haben sich hier an diesem sonnigen Tag versammelt.
Ich finde es herrlich, dass ihr so reich gekommen seid. Ich werde euch eine Stunde aus diesem Buch vorlesen. Ich hoffe, es ist nicht zu lang.
Margot Friedländer wurde am 5. November 1921 in Berlin geboren. Sie hatte eine glückliche Kindheit in einer wohlhabenden, liberalen und patriotischen jüdischen Familie. Margot besuchte die jüdische Mittelschule. Ihr Vater, ein Unternehmer, ging jeden Samstag in die Synagoge. Aber die Familie stellte auch einen Weihnachtsbaum auf.
Meine Eltern waren Deutsche. Mein Vater hat im Ersten Weltkrieg für Deutschland gekämpft. Er war verwundet und hat für Bravery das Eiserne Kreuz bekommen, zweiter Klasse.
1933 begann die Diskriminierung und Verfolgung der Familie durch die Nationalsozialisten. Margots Eltern ließen sich scheiden. Der Vater war im Frühjahr 1939 nach Belgien ausgewandert. 1941 wurden die Mutter und die beiden Kinder in die Wohnung einer Jüdin umgesiedelt. Margot und ihr Bruder Ralf mussten Zwangsarbeit leisten. Nach Ralfs Verhaftung ging Margot 1943 in den Untergrund. Diese 15 Monate im Versteck in Berlin und Umgebung prägen Friedländers Haltung zu Deutschland bis heute.
Ich war nicht fertig mit Deutschland, weil mir hier Deutsche geholfen haben. Wenn es nach diesen Menschen gegangen wäre, hätte ich es ja in Berlin überlebt.
16 verschiedene Verstecke wechselt Margot Friedländer. Wer ihre Helfer sind, weiß sie fast nie. Es ist sicherer so. Denn die Gefahr lauert just in dem Moment, als die Helferin mit ihren Gästen Karten spielt.
Wieder einmal ertönt die Klingel. Und weil alle anderen beschäftigt sind, gehe ich zur Türe. Das Licht im Korridor brennt nicht. Als ich die Türe öffne, erkenne ich die Silhouette zweier Männer. Zwei Männer. Ohne auch nur Atem zu holen, schließe ich die Tür wieder bis auf einen Spalt und renne zurück ins Balkonzimmer. Ich muss Zeit gewinnen. Schnell laufe ich zu meiner Helferin. Gestapo.
Für Friedländers Zuhörer sind solche Geschichten eine große Bereicherung. auch für Robert Eberhard. Der 30-Jährige ist Historiker und hat viele Bücher und Zeitzeugenberichte von Überlebenden gelesen und Dokumentationen über den Nationalsozialismus gesehen.
Eine wirkliche Zeitzeugin, die es Auge zu Auge so eindrücklich erzählt, habe ich noch nicht gehört. Ich habe Geschichte in Heidelberg und in Paris studiert und auch Konzentrationslager, Gedenkstätten besucht. Aber es ist doch alles immer sehr kühl, wenn man nur Schuhe von Häftlingen sieht und nicht wirklich in die Augen von jemandem blickt und die Stimme hört, die dabei war und die die Schrecken dieser Zeit miterleben musste.
Im April 1944 endet Margots Leben im Untergrund abrupt. Sie kommt gerade mit Angehörigen der Familie Campler, bei denen sie wohnt, vom großen Bunker am Bahnhof Zoo, wo sie Schutz vor den Luftangriffen gesucht hatten, als plötzlich zwei junge Männer sie auf der Straße anhalten.
Ihre Papiere bitte. Ich ziehe meinen Postausweis aus der Tasche. Ein lächerlich kleines Papierrechteck ohne Foto. Die Männer würdigen den Postausweis keines Blickes. Wir müssen sie mit zur Wache nehmen, sagt der Dunkle, zur Überprüfung. Dann wendet er sich wieder Camplers zu. Eine Freundin von Ihnen? Irmgard schüttelt den Kopf. Wir haben uns gerade erst kennengelernt, sagt sie, im Bunker am Zoo. Wir sind nur ein Stück miteinander gegangen, sind sie fertig, dann auf Wiedersehen. Als sie das sagt, sieht sie mir kurz und fest in die Augen. Dann gehen sie weiter, alle drei.
Anfang September 2017 ist Margot Friedländer zu Gast bei der Axel Springer Akademie, wo sie 8 Studenten begegnet. Eine von ihnen fragt anschließend nach dieser Szene.
Haben Sie denen dafür verziehen oder?
Verziehen? Die waren doch wunderbar. Es war doch,
dass sie verleugnet haben in dem Moment.
Genau. Musste ich. Deshalb bin ich nicht zur Polizei gegangen. Denn da hätte ich sagen müssen, wo ich gewohnt habe. Ich wollte die Menschen schützen. Absolut.
Margot Bentheim wird ins KZ Theresienstadt deportiert. Dort trägt sie den gelben Judenstern, den sie immer ihrem Publikum zeigt. In Theresienstadt begegnet sie Adolf Friedländer, den sie aus dem Jüdischen Kulturbund in Berlin kennt. Zum Glück wird sie von den Transporten nach Auschwitz verschont und überlebt die Shoah. Im Juni 1945, am letzten Dienstag des Lagerrabbiners, heiraten sie. Im Frühling 1946 wandern sie in die USA aus, wo man sie Friedlander nannte, weil Umlaute dort unbekannt sind. Adolf will niemals zurück nach Berlin, denn von hier wurde seine Mutter nach Auschwitz deportiert. Dennoch verkehrt das Ehepaar in New York nur mit deutschen Juden und spricht untereinander Deutsch. Nach Adolfs Tod im Dezember 1997 meldete sich Margot beim Jüdischen Kulturzentrum zum Kurs Write Your Memories an. Sie verfasste schließlich 2 Porträts ihrer Großmütter, auf Englisch, schreibt aber kein Wort über ihr Leben im Untergrund.
Und warum?
Ich war wohl noch nicht fair, ich weiß es nicht. Und da habe ich im Bett geschrieben. Alle Titel sind abends geschrieben. Wenn mir was in den Kopf kommt, nachts, ist es am tiefsten für mich.
Morgens tippte sie das handgeschriebene Manuskript ins Reine auf der Schreibmaschine. Schließlich auch ihre Rettungsgeschichte. 2002 erschien der Text »The Day I Went Into Hiding« im Magazin des Creative Writing Workshops.
My mother, brother and I decided to go into hiding.
Diese Lektüre bewegte den in New York lebenden deutschen Regisseur Thomas Halaczynski. Er wollte Margots Leben dokumentieren, auch in Berlin. Daher nahm sie eine Einladung des Berliner Senats für ehemalige Berliner Juden an und kam 2003 zusammen mit Halaczynski zum ersten Mal nach der Shoah, nach 57 Jahren, in ihre Geburtsstadt.
Ich bin also mit ihm durch die Straßen gegangen und wir haben im Café de Paris das erste Abendessen zusammen gehabt und es gab Spargel. Und damals das erste Mal weißer Spargel, den ich also seit Jahren den nicht mehr gekannt habe. Und ich habe alle Straßenschilder, also da war Fasanenstraße und Nieburstraße, wo wir gewohnt haben, und Leibnizstraße, wo Tante Martha und Onkel Paul gewohnt haben. Und da bin ich Ecke Leibnizstraße und Kurfürstendamm, bin ich stehen geblieben, habe zu ihm gesagt, ich bin so froh, in einer so schönen Stadt geboren zu sein.
Während dieses Besuchs lernte Friedlander Barbara Witting kennen, damals Leiterin des jüdischen Gymnasiums in Berlin, auf der sie früher Schülerin war, bevor die Nazis die Schule 1942 geschlossen haben. Witting lud Friedlander zum 10. Jubiläumsfest der Neugründung der jüdischen Oberschule ein und Friedlander nahm daran im September 2003 teil.
Da gab es dann mehrere, ungefähr 15 alte Herrschaften, die alle ehemalige Schüler waren oder Partner von ehemaligen Schülern. Und ich muss sagen, sie ist immer schon besonders gewesen. Sie war ja da auch schon weit über 80. Sie war die absolut rüstigste von allen, die dabei waren, sowohl psychisch, aber auch physisch. Sie ist einfach beeindruckend. Und wenn sie erzählt aus ihrem Leben, da gab es das Buch ja noch nicht, das hat mich total beeindruckt.
Jüdische Schüler waren sehr neugierig auf sie, weil sie von ihren Großeltern kaum etwas über deren Leben in der Shoah erfuhren. Auch Barbara Witting, deren jüdische Eltern im Versteck überlebten, fragt Friedlander immer wieder danach.
Sie ist sogar noch ein bisschen älter als meine Eltern. Und sie haben praktisch vieles, was sie ähnlich erlebt haben. Eben auch eine Zeit in einer jüdischen Schule, dann aber auch diesen Bezug in die säkulare Gesellschaft. Immer wieder auch mal fällt mir dann was ein, was ich gerne noch mal fragen möchte, wo ich jetzt heute eben keine Antwort mehr bekomme, ne? Weil keiner mehr da ist. Und eigentlich ist da eine richtige, enge Freundschaft entstanden. Sie ist praktisch ein Teil unserer Familie geworden.
Mit 81 Jahren begegnet Margot Friedlander bei einem Empfang für die Besuchergruppe einem Berliner, der für ihren letzten Lebensabschnitt eine Schlüsselrolle spielen wird.
Und wir sind eingeladen worden, die alten Leute, die früher Schüler waren, im Roten Rathaus. Und André hat die Begrüßung gemacht. Und da habe ich also vorne gestanden und er stand an dieser Lektern. Da war ein großer Blumenstrauß. Und dann ist er runtergekommen und gleich zu mir und gesagt, ich hätte ihn so angestrahlt. Und da habe ich gesagt, ja, wir haben ja gerade einen Film gemacht. Und das und das und das und das und das. Alles, alles erzählt. Und da hat er mir seine Karte gegeben und gesagt, ich soll ihn wissen lassen, was daraus wird. Und hat mir diese Rose geschenkt aus dieser Blumenvase.
Der neue Verehrer, André Schmitz, war damals Chef der Berliner Senatskanzlei. Es war wohl Liebe auf den ersten Blick.
Margot hat einfach großartige Augen. Und wenn man diese Augen sieht, dann ist man ihr verfallen. Und dann ist Margot ja ein Mensch, der wahnsinnig Freude und Empathie ausstrahlt. Margot, ich glaube, eine der Hauptcharaktereigenschaften, warum sie so viele Menschen fasziniert, ist, weil Margot sich freuen kann.
Zurück in New York feierte Thomas Halaczynski die Premiere seines Dokumentarfilms Don't Call It Heimweh, der Margot Friedlanders Überlebensgeschichte und ihre Suche nach Heimat und Identität thematisiert.
Und ein Jahr später kriegte ich einen Brief mit einem Foto, genau diese Situation, wo ich ihr die Rose überreiche. Ich bin diese Frau, der sie die Rose geschenkt hat.
Es folgte eine Einladung zur Deutschlandpremiere des Films im Juni 2005. Die Leiterin des Jewish Film Festivals Berlin, Nicola Gallina, war so begeistert von diesem Film, dass er das Festival eröffnete. André Schmitz organisierte die Galavorstellung im Roten Rathaus und hielt das Grußwort. Danach sahen die Zuschauer in einer einprägsamen Szene Friedlander bei einer Stolpersteinverlegung vor dem Haus in der Skalitzer Straße in Berlin-Kreuzberg. Hier hat sie 1943 zum letzten Mal ihre Mutter, Augusta Bentheim, und ihren Bruder Ralf gesehen.
Margot Bentheim, heute Margot Friedlander, entging damals durch Zufall der Verhaftung und überlebte dank mutiger Menschen in Berlin mehr als ein Jahr im Untergrund.
Neben den 4 Stolpersteinen, auf denen man eine rote Rose hinlegte, steht Friedlander mit Tränen in den Augen. Um ihren Hals trägt sie die Bernsteinkette, das letzte Geschenk ihrer Mutter. Margots neuer Freund in Berlin, André Schmitz, ermutigte sie bei diesem Besuch, ihre Lebensgeschichte in ihrer Muttersprache aufzuschreiben.
Und da bin ich zurückgeflogen. Und schon im Flugzeug war mir so ulkig, ich weiß auch nicht. da habe ich dann angefangen, das Buch zu schreiben. Und ich muss Ihnen sagen, ich habe ein gutes halbes Jahr praktisch Tag für Tag, ich konnte gar nicht aufhören, es ist wie aus mir rausgesprungen.
André Schmitz hilft Margot Friedlander, einen interessierten Verlag zu finden. Und mit Hilfe einer Co-Autorin erscheint 2008 ihr Buch »Versuche dein Leben zu machen«. Es folgen Einladungen zu Lesungen und ein Biografiepreis. Das gibt ihrem Leben einen neuen Sinn.
Und sie kam dann erst einmal im Jahr, dann zweimal im Jahr, dann dreimal im Jahr. Und ich habe immer eine kleine Begrüßungsparty gegeben. Und da Margot ja sehr kommunikationsfreudig ist, hat sie alle meine Freunde auch zu ihren Freunden gemacht.
Zu Hause in New York fällt Margot nun die Decke auf den Kopf. Abgesehen von ein, zwei Synagogengemeinden interessiert sich niemand für ihre Geschichte. Ein deutscher Freund hingegen entfacht ihre große Sehnsucht nach der fernen, einstigen Heimat.
Ich habe dann ganz lange, jahrelang immer angerufen in New York. Wir haben sonntags immer telefoniert und ich habe gesagt, hier spricht die Heimat. Und ich weiß noch ganz genau, an einem Sonntag habe ich gedacht, es ist eigentlich eine Unverschämtheit zu sagen, hier spricht die Heimat, wo wir ja alle wissen, Holocaust, Shoah und auch ihre Familie ermordet, Bruder und Mutter. Und an dem Morgen, als ich es bewusst nicht gesagt habe, hat sie es gar nicht gemerkt, sondern sie war ganz aufgeregt und hat gesagt, du, ich habe im Internet eine Wohnung gefunden, fahr doch da mal hin, ich habe mir das angeschaut, im betreuten Wohnen in der Nähe vom KDW, schau dir das mal an.
André Schmitz ist überrascht, denn er glaubte nicht wirklich an Friedlanders Umzug mit 87 Jahren. Dennoch schaut er sich die Wohnung an und findet sie gut. Margot kommt im Juli 2009 für 7 Monate zum Probewohnen und im März 2010 kommt sie endgültig an, diesmal begleitet von Thomas Halaczynski, der mit ihr seinen Film Späte Rückkehr dreht.
Willkommen zu Hause.
Danke.
Willkommen zu Hause.
Du hast es geschafft.
Ja.
Madame, in die Staatskarosse.
Bis gleich.
Bis gleich.
Am 7. April 2010 übergab Berlins Innensenator persönlich Margot Friedlander die Urkunde zur Wiedereinbürgerung. Ihre kurze Ansprache überraschte die anwesenden Freunde in ihrer Klarheit.
Sehr geehrte Senatorkollegin, nachdem Sie mir dieses Dokument überreicht haben, muss ich wohl ein paar Worte sagen. Sicher erwartet man Worte des Dankes. Das kann ich nicht tun, denn Sie haben mir nur das zurückgegeben, was mir gehört hat, was man mir vor Jahrzehnten weggenommen hat. Ich bin nicht nach Deutschland zurückgekommen. Ich bin zu meinen Freunden gekommen. Dafür danke ich euch allen.
Bei dieser Gelegenheit kehrte Margot auch zu ihrem alten Namen zurück. Auch in der Schreibform, mit dem Umlaut. Dieser ist, genauer gesagt,
Friedlander, immer gewesen. Aber in Amerika gibt es doch kein Ä. Und da haben wir uns also nur Friedlander geschrieben. Und wie ich hier meine Staatsbürgerschaft zurückbekommen habe, ist es natürlich wieder Friedlander, also mit Ä.
Die Rückkehr nach Berlin hat Margot verändert, beobachtet ihre Freundin Barbara Witting.
Sie war eine ganz ruhige, sehr zurückhaltend, sehr vorsichtige Frau. Und ich finde, es ist extrem, was sie an Selbstbewusstsein jetzt hat. Und ich denke mal, sie hat auch allen Grund dazu. Sie wird so bestärkt von allen Seiten. Und es ist, als ob sie Flügel bekommen hätte.
Denn in Berlin erlebt Friedlander auch ein Stück ihrer verlorenen Jugend nach, wie ihr Freund Max Rabe erzählt. Der renommierte Sänger und Texter belebt den verloren gegangenen jüdischen Humor in der deutschen Musik wieder.
Wenn ich heute mit ihr mal irgendwo hingehe oder wir gehen gleich ins Ballhaus, dann genießt sie das sehr, weil sie das eben damals nicht konnte. Als sie hätte tanzen gehen können, war es Juden verboten, öffentliche Tanzveranstaltungen. Oder sie hat sich versteckt.
Zu Margots 95. Geburtstag sang Max Rabe für sie ein eigenes Lied.
Ich bin nur wegen dir hier, wegen dir bin ich hier.
Ich bin nur wegen dir hier, wegen dir bin ich hier. Nur wegen dir hier, wegen dir bin ich hier.
In ihrer luftigen Wohnung, die Margot Friedlander mit ihrer Katze Finnchen teilt, blickt sie auf zahlreiche eingerahmte Fotos ihrer Mutter und ihres verstorbenen Mannes. Stolz zeigt sie auf das Bundesverdienstkreuz am Bande und den Verdienstorden des Landes Berlin. Aber viel wichtiger sind für sie die Leserbriefe von Schülern. Aus den drei dicken Ordnern sucht sie den Brief von Emily aus einer 10. Klasse aus.
Das ist, warum ich hier bin.
Ich hatte einen besonderen Brief gehabt. Den hast du.
Hier ist er. Deine Geschichte hat mich schwer getroffen. Ich bewundere deine Kraft. Ich weiß nicht, ob ich sie gehabt hätte. Deine Mutter sagte dir, versuche dein Leben zu machen, was du auch getan hast. Mit diesem Satz stellte sie dir die Entscheidung frei. Es lag bei dir, ob du versuchst, unterzutauchen oder dich der Gestapo stellen würdest. Auch wenn diese Schuldgefühle wahrscheinlich ganz normal sind, trifft dich keine Schuld. Durch die Entscheidung deiner Mutter zu gehen, ohne dir die Entscheidung persönlich mitzuteilen, hat sie dir wahrscheinlich dein Leben geschenkt. Andernfalls hättest du dich verpflichtet gefühlt, mit ihr zu gehen. Ich bin mir ganz sicher, dass deine Mutter dich damit nicht im Stich lassen wollte, sondern sie wusste, wie stark du bist und dass du es schaffen wirst. Deine Mutter wäre sicherlich stolz zu sehen, was du tust.
Zum Beispiel die Namensgebung für den Margot Friedländer Preis, den die Schwarzkopf-Stiftung seit 2014 verleiht. Der Preis und der dazugehörige Wettbewerb sollen Schüler und Lehrer motivieren, sich mit dem Holocaust auseinanderzusetzen. Berlin ist längst Margot Friedländers Zuhause und sie führt immer noch ein sehr aktives Leben. In Berlin fand Margot ihre Mission. Inzwischen will sie hier auch ihre letzte Ruhe finden. Friedländer verwarf ihren ursprünglichen Plan, in New York neben ihrem Mann beigesetzt zu werden.
Ich will beerdigt werden im jüdischen Friedhof in Weißensee auf dem Grab meines Großvaters und der Oma Dele. Und da sollen auch Steine für meine Mutter und meinen Bruder gelegt werden. Und auf meinem Grabstein wird stehen, dass mein Mann in New York ruht.
Solange sie Kraft hat, tut Friedländer alles, um die Erinnerung an die Shoah wachzuhalten und vor allem junge Deutsche für Rassismus und Antisemitismus zu sensibilisieren. Daher beendet sie jede Lesung mit einem eindringlichen Appell.
Und ihr müsst die Zeitzeugen sein, die wir nicht mehr lange sein können. Wir sterben aus. Ich werde sehr bald 96 Jahre alt. Wie lange können wir es noch machen? Seid vorsichtig, lasst euch nichts einreden. Seid wachsam, seid Menschen. Bitte, seid Menschen, respektiert Menschen. Ganz egal, welche Hautfarbe, welche Religion.
Die Studenten im Berliner Konferenzraum wirken an diesem Tag Anfang September wie gebannt. Aber wie wachsam sind sie angesichts der rassistischen Aussagen im Wahlkampf, die Deutsche für Nichtdeutsche erklärten? Werden auch sie, wie Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, dadurch an Deutschlands dunkelstes Kapitel der Geschichte erinnert? Christine zuerst.
Also die Kernaussage, die sich ja scheinbar über die Jahre nicht verändert hat, die 33 schon da war, ist doch die Aussage, dass wir alle Menschen sind, egal woher wir kommen. Und dieser Grundaussage, dieses Gefühl, was sie damals schon hatte, lässt sich original auf die jetzige Situation übertragen.
Auch Kommilitonin Laura sieht die historischen Parallelen.
Es ist halt so, dass es wichtig ist, dass wir stark sein müssen, dass keine rechten Parteien in die Politik kommen, die eben sagen, es gibt Deutsche und es gibt Türken, die bei uns leben, aber für uns sind, und sie sagen, für uns sind die keine Deutschen, aber von jemandem wie ihr kann man das ganz gut lernen.